SRF 1.
SRF 1 Forum.
So hat es am letzten Freitag tönt in Pyeongchang.
Je 동계올림픽대회인 평창 동계올림픽대회의
Die Olympischen Winterspiele in Südkorea sind eröffnet worden. Bis kurz vor der Eröffnung hat das Thema Doping die Vorfreude auf das Spiel getrübt. Ja, und jetzt? Ist alles gut? Zählt jetzt nur noch Daumen drücken, weiter auf Schweizer Gold hoffen und zur Unzeiten Fernsehen schauen? Oder haben die Olympischen Spiele jetzt etwas von ihrem Glanz verloren? Über das wollen wir reden in dieser Stunde. SRF-Redaktorin Christine Hubacher, du leitest die Diskussion. Sag mal, bist du eine von denen, die mitten in der Nacht aus dem Bett rauskriecht und Wettkämpfe schaut?
Nein, das mache ich nicht. Ich bin auch heute Nacht nicht live an Beat Feuz beigestanden, als er sich Bronze erfahren hat in der Männerabfahrt. Ich lese einfach immer am Morgen früh auf unserem SRF-Sport-App die neuesten Meldungen von den Olympischen Spielen in Südkorea. Also so, ich bin immer so ein bisschen zeitverzögert, bin ich dabei. Wer quasi mitten in der Nacht, respektive am elend frühen Morgen, auch auf der Bay ist, ist einer von meinen Gästen. Er ist aus Südkorea zugeschaltet, der Direktor von Swiss Olympic, Roger Schneck. Guten Morgen oder gute Nacht, Herr Schneck. Jetzt muss ich den Herrn Schneck hören, nicht. Jetzt wollen wir schauen. Herr Schneck?
Ja, ich höre euch gut.
Das ist perfekt. Herr Schneck, grüße euch. Was sagt man? Guten Morgen oder gute Nacht?
Ja, also bei mir guten Morgen und euch auch einen guten Abend.
Das ist ja so. Herr Schneck, bei euch ist jetzt 4 Uhr am Morgen. Merci, seid ihr live dabei, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Habt ihr jetzt eigentlich durchgemacht? Oder der Beat Feuz hat sicher gefeiert im House of Switzerland, hat es vielleicht Party gegeben. Habt ihr jetzt durchgefeiert bis jetzt?
Also ich bin tatsächlich wach geblieben, aber wir haben nicht durchgefeiert, weil der Beat Feuz hat ja noch in Skisatz sitzen am nächsten Tag. Und ja. Insofern hat es Party jetzt erst nachher. Ich war im Eishockey-Spiel von der Schweizer, wo leider nicht so gut ist rausgekommen und habe dann nachher noch ein bisschen gearbeitet. Und bin jetzt zwischen 2 und 3 noch im Fitnessraum, damit ich mich ein bisschen wach halten kann, bevor ich dann nach dieser Sendung ins Bett gegangen
bin. Dann könnt ihr endlich ins Bett sinken. Sagt mir, seid ihr eigentlich jetzt im Hotelzimmer schon quasi fast im Bischi? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Von wo tut ihr jetzt mit uns reden?
Nein, also ich habe da ganz viele Technik mitbekommen von euren Kollegen hier in Südkorea und habe in die Hotellobby runter müssen. Also es ist relativ kühl und relativ leer hier, aber der Concierge ist da und ja, also es ist noch feister draussen natürlich und als ich runtergekommen bin, ist in einer Lautstärke noch Whitney Houston gelaufen und sie hat etwa 10 Minuten gebraucht, bis sie die Musik runterdrehen konnte.
Dass wir die hier in der Schweiz nicht auch noch ungefiltert mitbekommen, wenn ihr zum Fenster ausschaut, genau. Was seht ihr? Woher seht ihr?
Ja, ich sehe es, einerseits ein grosses weißes Zelt, wo glaube ich, Security etwas drin ist oder so, Workforce. Und auf der anderen Seite sehe ich so einen Skihang hier, wo beleuchtet ist.
Einen Ski? Jetzt habe ich das Wort nicht verstanden.
Ein Skihang?
Ja, ein Skihang? Ja. Ist jemand nächtlicherweise am Trainieren vielleicht?
Also trainieren kaum, aber es hat Nachtskifahren hier, gibt es relativ viele Leute, aber im Moment sehe ich niemanden. Also ich glaube, die Lifte laufen jetzt doch nicht mehr, aber so bis Mitternacht sind sie am Laufen.
Tatsächlich. Sind ja schon Leute auf der Straße, quasi wie die ersten Athleten, die irgendwo in einen Fitnessraum gehen?
Also das sehe ich jetzt nicht. Und die Athleten würde ich jetzt hier auch nicht sehen, bei einem Hotel weg von den Athleten. Ich bin nicht im Olympischen Dorf, sondern in einem Hotel, wo vor allem eben auch NOK, also vom National Olympischen Komitee, Präsidenten und Direktoren hocken.
Ist das interessant, am Abend zusammen zu sitzen?
Ja, also meistens sind wir natürlich unterwegs, sei das am Wettkampf oder am Anlass im Schweizer Haus. Oder haben sonst irgendwo bei einem Haus von einer Nation, es hat ja ganz viele Nationen, die Häuser haben wie wir, dass man dort ein Treffen hat. Und das gibt natürlich einen Haufen internationale Kontakte, die spannend sind für Erfahrungsaustausch. Sei das jetzt während des Spiels, aber natürlich auch sonst grundsätzlich, was man macht so während dem Jahr.
Das ist der Roger Schneck, zugeschaltet aus Südkorea, direkt Swiss, er ist der Direktor von Swiss Olympics. Swiss Olympic, das ist das nationale Olympische Komitee von Schweiz, aber es ist auch der Dachverband von 86 Schweizer Sportverbänden. Der zweite Gast in der Runde, hier in Zürich, muss ich sagen, am Tisch, ist der Direktor von Schweizer Antidoping-Agentur, der Matthias Kamber, der Oberstoppingjäger von Schweiz. Ich weiss, ihr hört es nicht gerne.
Nein, ich sage
es sehr
nicht.
Gerne. Herr Kamber, schaut ihr zu bei den Olympischen Spielen in Südkorea?
Ja, aber ich stehe natürlich nicht so früh auf. Ich schaue vielfach auch das SRF-Sport-App. Und wenn ich schaue, das ganz ausgewählte Sachen, heute Mittag habe ich Biathlon geschaut, sehr faszinierende Sportart. Und was mir auch sehr gefällt, ist, Frauen ist okay. Da bin ich total begeistert. Sehr gute Spielerinnen und ich bin sehr froh, dass sie so viel weit gekommen sind und sie werden noch weiterkommen.
Herr Kamper, schaut ihr als Sportbegeisterte oder schaut ihr als Chemiker?
Als Sportbegeisterte.
Wirklich?
Ja, weil wenn ich immer als Chemiker schauen will und so, dann hätte ich noch eine ganz falsche Brille noch.
Und das könnt ihr einfach so abkoppeln?
Nein, nicht unbedingt. Aber primär, wenn ich gute Wettkämpfe sehe, zum Beispiel gute Wettkämpfe so wie Border Cross, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, oder jetzt eben ist okay, die schönen Spielzüge, dann 8-0 gegen Korea, das ist sensationell, da denke ich in den Doping.
Doping verlieren die Olympischen Spiele ihren Glanz. Das ist das Forum von heute Abend. Karin Rüffli begleitet die Sendung, unsere Online-Redaktorin. Da haben ja viele Leute jetzt geschrieben auf Facebook und srf1.ch.
Ja, und wenn man die Kommentare bei uns auf srf1.ch und auf Facebook liest, kann man schon sagen, der jungfräuliche Blick auf den Sport ist vielen abhanden gekommen. Doping macht allgemein die Glaubwürdigkeit von guten Sportlern kaputt, findet zum Beispiel Delphi Clemens auf Facebook. Und wenn ein Sportler eine hervorragende Leistung zeigt, kommen sofort Zweifel auf.
Also so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, wo man einfach nicht mehr ganz dem traut, was man sieht. Ich habe einen Hörer bereits am Telefon, der sich auf Facebook gemeldet hat. Das ist das, der Peter Zimmerli aus Kampfer, also in der Nähe von St. Moritz. Guten Abend, Herr Zimmerli.
Guten Abend.
Herr Zimmerli, ihr habt geschrieben, ob bei euch ist es quasi die Glaubwürdigkeit, wo ihr einfach den Sportlern nicht mehr traut. Sagen wir, warum?
Ja, also ich bin nicht mehr der Jüngste. Also ich habe schon ein paar Jahre erlebt. Und früher als Kind hat man Freude und hat Sportler als Vorbild gehabt. Das Wort Doping hat mir mal gewusst, wie ich schreibe. Und in der letzten Zeit ist das so extrem geworden mit dem Doping, dass der Sport einfach den Glanz verliert. Ich glaube nicht mehr an gute Resultate. Ich studiere immer, wenn ich ein Resultat sehe, ist das ehrlich zustande gekommen oder ist da irgendwie doch noch und so weiter und so weiter.
Also wirklich, eben die Glaubwürdigkeit ist eigentlich wahnsinnig schade. Wann ist noch die abhanden gekommen? Beim Lance Armstrong zum Beispiel, bei dem Radrennfahrer? Oder wo ist das Vertrauen geblieben, auf der Strecke geblieben?
Es ist sicher im Zusammenhang, aktuell ist natürlich die Tour de France, hat man immer die Fälle gehört, dass wieder der rausgekehrt ist oder der Doping hat. Und dann hat man gedacht, es beschränkt sich aufs Velofahren. Und jetzt hat man so einen Begriff, die müssen 5-6 Stunden auf dem Sattel hocken. Da begreife ich schon, was sie nachhelfen müssen. Und plötzlich ist dann halt auf den ganzen Sport übergriffen, das Dopingzeug. Und da bin ich verschrocken.
Herr Zimmerli, Herr Kamper, der will auf Herr Zimmerli reagieren. Wir haben eine nicht ganz einfache Verbindung nach St. Moritz zu euch, Herr Zimmerli. Vielleicht könnt ihr näher ans Telefon oder so. Wir probieren es. Ja.
Ja. Guten Abend, Zimmerli, ist Kamper. Ja, ich begreife das natürlich. Das ist schon bei mir ein bisschen der Fall. Und der Sport hat dort sehr viel verpasst. Also dann, wo die ganzen EPOS-Geschichten gekommen sind, das ist das Blutbildungshormon, das man 10 Jahre braucht, bis er nachweisen kann, weil man zu wenig Mittel hatte, dann hat der Sport sehr viel verloren. Und ich denke, wenn ich jetzt die Schweizer Verhältnisse anschaue, die Schweiz hat eigentlich schon 1990 ein gutes Dopingstatut gemacht, wo sie eigentlich die Dopingbekämpfung von den Verbänden weggenommen hat, in einem zentralen Komitee, Fachkommission Dopingbekämpfung übergeben hat, dann 2008 Anti-Doping Schweiz gegründet hat. Wir sind unabhängig, wir können testen, wenn wir wollen. Und das System, das ist gut. Und das ist aber natürlich nicht überall international der Fall. Und dort hat der Sport zu wenig gemacht, um nachher das zu verbessern und mehr Mittel zum Beispiel in Sport hinein zu tun.
Ich höre, dass Herr Schneck etwas auf das will sagen in Südkorea.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein grosses Problem, Doping in den Sportarten. Wahrscheinlich, und da könnte Matthias Kamper ein bisschen mehr dazu sagen, kommt es auch noch ein bisschen darauf an, welche Sportarten. Es gibt natürlich auch Sportarten, die gefährdeter sind und andere, die ein bisschen weniger gefährdet sind. Dann kommt, was sicher eine neue Dimension war, ist jetzt das Staatsdoping von Russland, wo natürlich ganz schlecht und auch schlimm ist für den gesamten Sport. Wobei das wahrscheinlich früher auch schon stattgefunden hat, nur hat man es dann nicht können nachweisen, also zu Zeiten von der DDR, habe ich das Gefühl, ist das ähnlich abgelaufen. Und tatsächlich ist die Glaubwürdigkeit vom Sport ist extrem zentral. Oder? Und wenn man nicht mehr darf daran glauben oder kann daran glauben, dass der gewinnt, eben das auch unter der richtigen Voraussetzung oder legal gemacht hat, dann haben wir tatsächlich verloren. Und es gibt alles daran zu setzen, dass wir das verhindern können, auch wenn es natürlich nie hundertprozentig gelingen wird.
Herr Zimmerli.
Ja, das stimmt hundertprozentig. Ich muss einfach sagen, ich glaube einfach, dass die Anti-Doping-Geschichte von Herrn Kamper einfach hinten nachhinkt. Die Athleten, und vor allem das Umfeld von den Athleten, die Ärzte, die betreuen, die sind immer einen kleinen Schritt voraus. Und ich habe es erlebt, ich bin Funktionär auf dem Bob oben. Und da habe ich mal letztes Jahr müssen, an einem Weltcup, habe ich müssen, Doping-Leute transportieren. Ja, sie müssen unten beim Bob geholt und rauf. Da wird jetzt viel gemacht, das kann ich hundertprozentig bestätigen. Aber es hinkt immerhin, der Reis gibt immer Umfeld, es gibt Ärzte in der Umgebung, die einfach immer einen Schritt voraus sind. Und das tut mir leid. Und das macht den Sport kaputt und die Glaubwürdigkeit vom Sport, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist richtig. Also, das Problem mit dem Umfeld, das ist erkannt. Wir haben Möglichkeiten, zum Beispiel in der Schweiz. Es gibt eine Gesetzgebung, die das Umfeld bestraft, wenn man es beweisen kann. Das Problem ist einfach, dass man den Beweis sehr schwierig erbringen kann. Also wir als Anti-Doping-Agentur, wir können nicht Telefon abhören oder irgendwie E-Mails abhören. Wenn wir einen Verdacht haben, müssen wir über einen Staatsanwalt gehen, der etwas macht. Und wenn der Anführungsverdacht zu wenig ist, kann man zu wenig machen. Und das ist ein grosses Problem, da gebe ich euch recht.
Und Karin Rüffli von Online nimmt noch einen Online-Kommentar von einem Hörer zu dieser Thematik.
Genau, einer von Christian Hendri. Er ist der Meinung, dass jeder Spitzenathlet dopt ist. Wir können es heute nur noch nicht nachweisen. Das ist ein Kommentar, den ich gerne in die Runde geben möchte. Und der andere, es sei nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern der ganze Leistungssport im Allgemeinen, wo der Doping an Vertrauen verliert, meint Jean-Claude Albert Häusser. Für ihn ist die entscheidende Frage auf Facebook, welcher Sportler ist noch sauber und welcher nicht.
Roger Schneck, wenn ihr jetzt das gehört, das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung.
Ja, also wenn man das so glaubt und sieht, dann ist das tatsächlich. Und ich bin natürlich überzeugt, dass das nicht so ist. Würde sicher auch nicht die Hand ins Feuer legen für all unsere Schweizer Athletinnen und Athleten, wo richtigerweise gesagt ist worden, es geht da bei weitem nicht nur um Olympia, sondern um den gesamten Spitzensport, auch an was auch immer, Weltmeisterschaft oder internationalen Anlässe, nationalen Anlässe. Und von dort her bin ich auch sicher, dass gerade in der Schweiz, dass wir eine sehr hohe dichte Kontrolle, auch eine Prävention. Und Anti-Doping Schweiz ist weltweit auch bekannt, dass sie einen sehr guten Job machen. Und von dem her glaube ich daran, dass unsere Athleten grundsätzlich sauber sind. Was aber nicht heisst, dass ab und zu vielleicht auch einer sich doppelt.
Herr Kamper.
Ja, das ist ganz, das gehöre ich immer wieder. Jeder ist doppelt. Ich glaube persönlich nicht, dass jeder doppelt ist. Also wir haben auch gerade letztens eine Athletenbefragung gemacht, wo wir Spitzensportlerinnen und Spitzensportler befragt haben. Und dort ist klar herausgekommen, dass die Leute, also die Athleten, das Gefühl haben, wir haben eine gute Dopingbekämpfung in der Schweiz und dass die Dichte, also dass die Dopingbekämpfung so stark ist, dass wenn wir doppeln würden, dass die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen ist da. Also wir haben ein gewisses Abschreckungspotenzial.
Herr Kamper, dem könnte man aber auch sagen, soziale Erwünschtheit. Sie wissen, wie sie müssen antworten.
Ja, das ist ja so. Aber wenn wir natürlich die Umfragen immer wieder machen und immer wie Spitzensportler und immer ein bisschen ähnliche Resultate haben, dann ist das nicht unbedingt soziale Erwünschbarkeit, sondern es gibt natürlich, das ist von einer professionellen Agentur gemacht worden und nicht einfach durch uns. Also die Fragen sind gut gestellt
worden. Also mit anderen Worten, die Athleten ist es wirklich selber auch wichtig, dass sie eigentlich super dastehen können.
Ja, das schon, aber ich höre es ein bisschen zu wenig. Und das vermisse ich ein bisschen, dass man einfach hier in der Schweiz hersteht und sagt, ich will kein russisches Verhältnis, weil Russland, das gebe ich ihm Herrn Schnegg recht, das war eine Katastrophe für den Sport. Es ist noch nicht ausgestanden, es ist nicht gut aufgearbeitet worden. Aber jetzt unsere Athletinnen und Athleten mehr würden sagen, nein, wir wollen das nicht und ich bin froh, dass wir eine gute Agentur in der Schweiz haben. Wir sind getestet worden von den Olympischen Spielen, ich kann mich vorbereiten. Dann würde sehr viel helfen, zum Beispiel gegenüber der Bevölkerung, wenn sie da sagt, nein, ich will das nicht.
Also wer müsste herstehen? Ja, wie unsere, Roger Federer
zum Beispiel? Ja, unsere Spitzenathletin und Athleten. Oder ja, auch die, die mit in Olympischen Spielen sind. Ja, oder die, in den Olympischen Spielen sind. Und wir haben sie im Vorfeld getestet. Wir haben mit ihnen ein Präventionsspiel. Super. Ja, einfach, wir haben einfach unsere, wir haben natürlich die Sportart nach Risiko eingeteilt. Ja. Und wir haben auch ein Online-Tool gehabt, wo wir eine Prävention machen können, dass wir sie sensibilisiert haben. Und die sind gut vorbereitet, auf Südkorea abfliegen.
Also, aber es würde helfen, wenn eines von diesen Idolen quasi vorne herstellen würde, sagen, Leute, ich setze mich ein, einfach Doping, das ist einfach
ja, also,
nicht in die Tüte.
Ja, also ich sehe das bei anderen Ländern, wo zum Beispiel sehr grosse Athleten, Athleten herstellen. Und weil, ich sage immer, die Sportverbände, die haben die Idole. Und das ist ihr Leben oder ihre Versicherung. Wenn sie die nicht haben, haben sie sehr viel verloren.
Roger Schnegg, wenn ihr das gehört, oder so die Idol, wäre das etwas, was Swiss Olympic darauf herarbeiten könnte, dass man so könnte Idol gewinnen könnte, die einfach herstehen und sagen, so, jetzt, wir wollen es nicht mehr. Wir Sportler wollen es nicht. Wir stehen nicht für Doping ein.
Also grundsätzlich ist sicher, jeder Schweizer Athlet, der gefragt wird, wird die Aussage machen. Es ist extrem zentral für sie, eben auch die Glaubwürdigkeit.
Mhm, das denke ich
auch. Von dem leben sie schlussendlich auch, oder? Dass man eben nach wie vor kann daran glauben, dass der beste Athlet wirklich auch der ist, der eben das auf legale Art und Weise gemacht hat. Und ja, es ist natürlich vielleicht noch als Ergänzung, es ist vielleicht relativ neu, dass man jetzt auch noch Jahre zurück nachher, vielleicht nach neuen Testmethoden nachher noch Tests machen und dass viele überführt werden, was ja zu einer unschönen Situation noch geführt hat, dass man ganz viele Medaillengewinner wieder rückgängig muss machen. Und das ist, glaube ich, schon auch, dass das eine gewisse Abschreckung zur Abschreckung dient, warum eben ein Athlet eigentlich nie weiss, nachher, wenn er gedopt hat, dass eben vielleicht in 4 oder in 5 oder wenn auch immer in Zukunft noch nachgewiesen kann werden. Und ein Athlet, der im Doping überführt wird, dem sein Leben, also zumindest sein Sportlerleben und wahrscheinlich auch seine berufliche Karriere, die hat es dann sehr, sehr schwer.
Also die das Ehre, das geht um die Ehre. Einerseits auch das berufliche und das sportliche Leben. Der Herr Zimmerli ist ja immer noch dran. Der hat uns jetzt zugelassen, Herr Zimmerli. Ich weiss, ihr habt mir erzählt, ihr seid einmal kurz Schweizer Meisterschaften mitgefahren im Bob. Ist das in den 70er Jahren? Und da hat man auch so kleine Mittel geschluckt.
Ja, das ist natürlich, anfänglich ist es vor 40 Jahren, da muss man sich vorstellen, der Bremser, und das bin ich auch gewesen, der muss 50 Meter springen und dann ruhig drauf hocken, aber der macht dann nichts mehr bis runter. Und für die 50 Meter hat man einfach irgendein Zückerli bekommen von meinem Stürmer damals, ja, keine Ahnung, was das ist, einfach kannst du dann besser schnaufen. Und das habe ich einfach genommen, nichts gedacht dabei. Das ist also eine völlig harmlose Geschichte gegen heute. Und etwas wollte ich dem Hammerer schnell sagen. Er redet von 1% der Sportler. Wenn ich denke, dass ein Engadiner Skimarathon 90% in irgendein Mittel hineinnimmt, damit sie schneller den Marathon machen können, dann bin ich einfach traurig, wenn ich auch zuschaue, wenn ich das sehe.
Genau, die sprechen das Thema, das ein Hörer als Kommentar reingebracht hat, dass es auch im Amateursport einfach zu Doping kommt. Herr Zimmerli, ich danke euch sehr. Seid ihr in dieser Runde mit dabei gewesen? Merci vielmals. Jetzt muss ich ganz schnell unseren Techniker anschauen, der Uli Karlen. Ist der Herr Schnegg aus Südkorea sehr leislich oder meine ich das nochmal? Ueli, Daumen auf, gut, alles gut. Gut. Wir haben ja jetzt in dieser ersten Runde schon mal die Thematik gestreift. Karin Rüffli online.
Der Andreas Koch findet es schade, dass jeder Sportler unter Generalverdacht steht und die Unannehmlichkeiten von Dopingkontrollen muss auf sich nehmen, das wegen 10-20%, die sündigen.
Doping-Kontrolle. Also, das ist ja auch die Nathalie von Siebenthal, die den Langläuflern aus den Lauen gesagt, sie hat sich nicht beschwert, aber sie hat gesagt, manchmal kommen sie gerade zweimal hintereinander, am Morgen früh um 6 Uhr, wenn sie im Stall sind, am Melken, dann kommt der Erste und 20 Minuten später noch der Zweite. Also, die testet viel.
Ja, also das für Frau von Siebenthal war nicht eigentlich mehr genommen. Wir waren dann gewesen, und dann später noch der Internationale Sportverband, also die FIS, gekommen. Und das ist ein unglücklicher Zufall, der eigentlich nicht so sollte passieren. Aber Herr Koch, wegen dem Generalverdacht und nur 10%, also von mir aus gesehen, Dopingkontrollen gehören zum Sport, wie zum Beispiel die Einhaltung von regelischen Sportregeln. Und wenn man sagt, ich will Sport machen, gehört das einfach dazu. Und es ist, wenn es gut abläuft, wir machen rund 2000 Kontrollen im Jahr in der Schweiz. Das trifft nicht viel. Also wenn ich den ganzen Fußball-Eishockey anschaue, dann können wir dort sehr wenig kontrollieren. Also es wird sehr wenig treffen. Und wir verteilen die Risiko gerecht. Also wenn jemand Normalsport macht, wird er praktisch nie kontrolliert.
Tut man dann quasi die, die so im Scheinwerferlicht stehen, tut man die viel mehr kontrollieren? So eine Colonia zum Beispiel oder eben die Opfer von Siebenthal?
Also es ist ja so, jetzt auf die Olympischen Spiele haben wir natürlich das Kader, das selektioniert war, mehr getestet.
Das heisst, wie viel im Jahr kommen die?
Ja, das sage ich eigentlich hier nicht, weil es wird, aber es ist sicher, der Herr Colonia, seit Aria Colonia, ist am meisten getestet worden. Ja. Weil das ist eine Risikosportart und mit dem PP nehmen wir Urin und Blut, wir machen das Blutprofil und um einfach zu zeigen, ist es normal oder nicht.
Und wie werdet ihr denn willkommen geheissen? Stinkt das manchmal an den Sportler an Gott? Jetzt ist der Herr Kamp schon wieder vor der
Tür mit seinen Fläschchen. Ich stehe nie vor der Tür. Das sind meine Mitarbeitenden, die ein gutes Team sind, die gut ausgebildet sind. Und ich höre eigentlich selten Reklamationen. Wenn wir Reklamationen bekommen, gehen wir dem nach. Und wir haben auch Verbesserungen, wir bilden die Ausbilder, die Kontrolleure. Und in der letzten Zeit haben wir eigentlich sehr gute Rückmeldungen gehabt, wie Freundlichkeit, Kompetenz und auch fachlich sehr gut sind.
Wie läuft das eigentlich in Südkorea, Herr Schneck, mit diesen Dopingkontrollen? Wer kontrolliert dort?
Also da kann wahrscheinlich der Matthias Kamper fast kompetenter Auskunft geben als ich, aber da werden natürlich regelmässig und sehr viel finden Kontrollen statt, und zwar querbeet, also durch alle Sportarten, durch alle Nationen. Und das sind die Aufträge, vor allem, denke ich, wird hier vom IOC das erteilt werden.
Hockt man denn eigentlich jetzt als Direktor von Swiss Olympic ein bisschen auf Kohle, dass irgendwie etwas auffliegt bei den eigenen Athletinnen und Athleten?
Eigentlich nicht einmal. Also klar wäre es ganz schlimm, oder, wenn es ein Schweizer Athlet bräuchte. Ich habe wirklich auch das Vertrauen, dass wir in der Schweiz ein sehr gutes Dopingsystem haben. Also bei uns sind die Athleten von ja schon sehr früh, werden sie darauf sensibilisiert, also bereits im Nachwuchs. Also all die in der Leistungssportschiene sind, die werden schon früh quasi erfasst und auch informiert. Die werden geschult, Trainer auch entsprechend, und müssen zum Beispiel, wenn sie sich je nach Sportart für eine Schweizer Meisterschaft anmelden, müssen sie ein ganzes Online-Programm durchgehen, wo der Matthias Kamper auch schon erwähnt hat. Also von dem her, glaube ich, sind wir in der Schweiz, haben wir gute Voraussetzungen, dass eben möglichst viele Sportlerinnen und Sportler wirklich auch sauber sind, und wir tun zusätzlich auch in Absprache mit Anti-Doping, gerade bei den jungen Athleten in Trainingscamps zum Beispiel, tun wir auch informieren, wo teilweise auch Anti-Doping selber vor Ort ist und direkt Kontakt mit diesen jungen Athleten hat.
Also quasi auch Prävention. Einfach, dass man sagt, was ihr vielleicht früher habt mitbekommen, irgendwie von DDR-Athleten oder jetzt eben der russische Athleten, das ist einfach nicht angesagt.
Ja, also ich glaube auch wirklich, das Beispiel vom Popfahren, oder er Zimmerli gesagt hat, oder, dass einfach der Trainer ihm etwas gegeben hat und jetzt mal genommen, das habe ich selber auch noch erlebt. Oder?
Aus, das war Beachvolleyer?
Ja, also sehr auf einem bescheidenen Niveau, aber das ist natürlich also so gewesen, also im Beachvolleyball war das nicht der Fall gewesen, oder, aber früher, aber das ist schon bald 35 Jahre her, oder, da ist, manchmal hat man etwas bekommen, gesagt, ja, komm, wenn nicht so machst, das geht etwas besser, und dann hat man es nicht gross hinterfragt. Und heute ist das, glaube ich, seit Athleten wirklich sehr viel besser sensibilisiert, und das ist auch gut so.
Einfach, weil man dann in den 70er Jahren hat gesagt, das ist, also einfach, weil man wirklich die Problematik so noch nicht richtig intus hatte, also, dass man denkt, das macht doch nichts, dann nehme ich mal ein bisschen etwas. So.
Also, ich glaube, zumindest ich bin mir dann gar nicht so bewusst gewesen, ob jetzt das dort, also ich weiß es bis heute nicht, ist jetzt das, wäre es auf der Dopingliste ja. gewesen oder nicht, oder? Also es ist schon, vielleicht hat man mal etwas Koffein, Kaffee oder so, was auch immer genommen hat, aber ich glaube, das Bewusstsein ist gar nicht so da gewesen. Und ich glaube auch heute ist gut im Breitensport auch, wenn man was auch immer irgendwie für Erstliga noch immer shootet oder Volleyball spielt oder so, ist man sich wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich bewusst, dass man eigentlich auch im Dopingstatut untersteht. Und das ist, da gibt es sicher auch noch viel Arbeit zu machen.
Wir sind mit in der Diskussion. Doping blättert eigentlich der Glanz der Olympischen Spiele ab, wenn da immer wieder wüste Geschichten vorkommen. Ihr könnt euch gerne an der Diskussion beteiligen und anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. In der Runde ist der Matthias Kamper, Direktor von Schweizer Anti-Doping-Agentur und aus Südkorea zugeschaltet, der Roger Schnegger ist der Direktor von Swiss Olympic. Jetzt habe ich einen Hörer am Telefon. Es ist das Frau Barmet aus Emmenbrück. Guten Abend, Frau Barmet.
Guten Abend.
Frau Barmet, euch liegt das auf dem Herz mit der Doping-Geschichte?
Ja, ich habe jetzt gehört, eben, Doping macht ja den Sport unglaubwürdig. Es macht aber auch die Gesundheit der Sportler kaputt. Gut, man kann sagen, das schafft man vielleicht wieder raus. Aber etwas, was den Sport auch unglaubwürdig macht, sind doch einfach all die vielen Verletzungen und Operationen, die die Sportler müssen. Ich hoffe, nein, ich denke jetzt an den Skifahrer Beat Feuz. Habe ich heute doch gehört, dass er schon 12 neue Operationen hat müssen über sich ergehen. Ja, das gibt doch langfristige gesundheitliche Folgen, auch Folgekosten. Und der muss das ja irgendwie, jemand muss das zahlen und die Sportler müssen das tragen. Also ist das einfach nur ein Spektakel für die Zuschauer auf dem Buckel von unseren jungen Menschen? Das ist doch eine Frage, die ich möchte gerne dem Herrn Schnegg stellen.
In Südkorea, Herr Schnegg. Ja. Von Emmenbrück nach Pyeongchang.
Ja, also man kann das auch nicht leugnen, dass Spitzensport, die, vor allem in gewissen Sportarten, hinteraus nicht nur gesungen ist. Erwähnen möchte ich sicher, dass grundsätzlich Sport aber in aller Regel eigentlich unter dem Strich sicher eine gesunde Sache ist und die an der Gesellschaft eigentlich die Leistungssportler oder das grosse Mehr der Sportler nicht zur Last fällt, sondern unter dem Strich eben viel gesünder lebt, als wenn jemand, der nicht Sport macht. Und tatsächlich sind es natürlich, gibt's, gibt bei diesen Hochrisikosporten, wo vor allem auch Schneesport, aber auch andere Sportarten dazugehören, gibt es die Problematiken. Also auch Langzeitschäden, sei das durch viele Schläge oder Sprünge oder so, wo man dann vielleicht erst dann mit 40 oder 50 merkt. Und das ist, letztendlich muss das jeder selber für sich entscheiden. Man weiss das auch, wenn man eine Sportart nach betreiben, dass sowohl kurz- wie auch langfristig gewisse körperliche Beschwerden können auftreten können. Und das ist tatsächlich auch so. Wobei man heute, wenn ich schaue, wie die Jungen auch schon trainieren, in jungen Alter eben auch mit der ganzen Physis, also Krafttraining machen, wie professionell das schon stattfindet, hilft das sicher auch für Prävention, dass es eben auch im Alter nachher besser geht.
Also ich denke einfach, das ist sich gar nicht der Wert mehr, die riskieren ja Kopf und Kragen und es gibt ja so Querschnittlähmungen und so weiter, also es geht ja noch weiter. Ich finde einfach, der Spitzensport, also gegen Sport sonst, habe ich ja gar nicht, aber der Spitzensport, wo das so auf die Spitze getrieben ist worden, das hat ja jetzt wirklich mit Vorbild nichts mehr zu tun und das ist einfach, also ich finde das wirklich auf dem Buckel von diesen jungen Menschen ist das einfach der Spektakel aus der Welt.
Da muss der Herr Schnegg etwas drauf sagen.
Ja, also ich kann das natürlich akzeptieren, dass Frau Barmet so sieht. Wie gesagt, jeder Sportler ist sich voll bewusst, was für ein Risiko das er eingeht. Offensichtlich gefällt es vielen Leuten, da so zuzuschauen. Ob das jetzt nur ein Spektakel ist oder ob es wirklich auch die sportliche Leistung ist, wo man Freude hat, daran zu schauen. Also eben jetzt gibt der Beat Feuz, den ihr erwähnt. Im Lauberhornrennen hat es, glaube ich, 1,2 Millionen Zuschauer gehabt, die das Rennen verfolgt haben. Und ich glaube nicht in der Hoffnung, dass er umgeht, sondern dass er eben gewinnt und dass man, ich glaube auch, dass er eben sehr viel Freude und positive Emotionen hat hervorbracht.
Also, merci vielmals, Frau Barmet, ihr habt etwas eingebracht. Herr Kamper, ihr habt jetzt interessiert zugelassen, ihr wollt etwas sagen, entweder auf Herr Schneck oder Frau Barmet?
Ja, ich bin einverstanden mit der Frau Barmet. Und das hat teilweise damit zu tun mit der Materialentwicklung. Also beim Skifahren sieht sie teilweise natürlich die Materialien so weiterkommen, dass eigentlich die Kraft auf den Körper eigentlich nicht mehr entspricht, dass man aushalten kann. Und wenn wir mit anderen Sportarten vergleichen, bin ich mal in Kanada gewesen, wo wir ganz anders kanadische Eishockey gespielt haben. Dort haben wir die Regeln, Sachen, also Verletzungen können verhindern, indem wir zum Beispiel keinen hohen Stock mehr hatten, viel mehr gestraft haben, wenn wir eine grobe Foul gemacht haben. Und ich denke, dort ist der Sport natürlich auch gefordert, entsprechend durch Regeln oder durch Materialbeschränkungen genau die Risiken und die körperlichen Risiken können zu verhindern. Und die gewissen Sportarten hängen wir da sicher noch hinterher.
Sagen deine?
Eben zum Beispiel Skifahren, weil die Kräfte auf den Körper, auf die Knie und auf die Gelenke sind
ist so groß.
Ja, es ist sehr viel. Wenn man das physikalisch ausrechnet, sieht man, das kann man fast nicht aushalten, wenn man einen Fehler macht, eine Kante. Und dort kann man Verbesserungen, aber eben zum Eishockey oder so, wo man mit einfachen Regeländerungen oder auch im American Football, wo man, wenn man dreimal hintereinander eine Gehirnerschütterung hat, darf man nicht mehr spielen. Also es wird dort schon geschaut auf die Gesundheit von den Athletinnen und Athleten, weil das ist eben auch das Kapital teilweise von diesen Verbänden.
Frau Barmet, merci vielmals für euren Input. Das war extrem interessant. Also wie viel kann man den jungen Leuten eigentlich zumuten? Wissen die eigentlich, was sie da, auf was, dass sie sich einlassen, aufgehängt an den 12 neuen Operationen vom Beat Feutz. Merci vielmals. Ja,
danke euch.
Danke. 0848 440 222 ist die Telefonnummer vom Forum. 0848 440 222. Wir reden über die Olympischen Spiele. Haben die eigentlich an Glanz verloren wegen Doping-Geschichten, aber auch Beispiel Nachhaltigkeit ist, glaube ich, bei uns online auch gekommen. Jemand hat zum Beispiel zu viel Geld angesprochen, das man da offenbar könnte verdienen. Karin Rüffli, wir gehen mal einen Schritt weiter. Thema Geld.
Nicht nur Doping, sondern auch das Geld macht den Sport kaputt. Das findet der Gerhard Korniak. Das Ganze hat doch bald nichts mehr mit Sport zu tun. Das wäre ein so Kommentar zum Thema Geld. Das Thema ist in der Diskussion.
Das viele Geld, ist das etwas, Roger Schneck, das ihr viel gehört?
Ja, es kommt immer darauf an, von was für Geld, für wen dass man redet. Oder? Also es ist immer, hat man das Gefühl, dass die Athleten extrem viel Geld verdienen. Es gibt tatsächlich ein paar wenige Athleten, die sehr viel Geld verdienen. Wenn man da vor allem jetzt an Roger Federer denkt, zum Teil an Fußballspieler oder Eishockeyspieler. Aber die Wahrheit ist natürlich ganz am anderen Ort. Also man hat jetzt gerade auch Analysen gemacht, wo die rund 1000 besten Einzelsportler von der Schweiz sind befragt worden, also unabhängig, in der sogenannten Spliss-Studie. Das war eine internationale Studie gewesen, und die hat gezeigt, dass 40% von diesen Athleten verdienen pro Jahr 14'000 Franken im Schnitt. Oder? Also das ist von dem her extrem wenig. Also, nein, also Leistungssport ist, ich weiss Gott, keine sehr lukrative Sache in den allermeisten Fällen. Also, es gibt kaum einen Athlet, wahrscheinlich die Motivation ist, nie das Geld am Anfang, wage ich jetzt mal zu behaupten. Oder? Und dass sie auch die wenigsten können effektiv auch von dem Geld, das sie verdienen durch den Sport, tatsächlich leben.
Die Verknüpfung ist ja wahrscheinlich die der Hörer da im Online-Kommentar auch geschrieben hat. Also man will gut sein, also ist man vielleicht auch bereit, irgendwie zu einem Zaubertränkchen, sage ich jetzt mal, zu greifen, dass man vielleicht auch mal irgendwie zu Glanz kommt und besser wird. Oder? Das ist ja so ein bisschen dort, was man den Sportler vielleicht unterschiebt. Oder? Einfach für den Zusammenhang machen mit Geld. Jetzt haben wir gehört, dass 40% der Sportlerinnen und Sportler von den 1000 Besten hier in der Schweiz 14'000 Franken verdienen im Jahr. Ist das wirklich nicht gerade ein Haufen, Herr Kamper?
Nein, ich kenne die Studie, das ist nicht ein Haufen. Aber ich denke, was damit gemeint wird mit dem Geld, ist, wenn man zum Beispiel einen Radsport anschaut, wenn jemand ein Wasserträger ist, einfach einer, der mitfährt, der verdient nicht viel. Aber wenn jemand der Teamleader ist, bekommt er sehr viel mehr für das Gleiche, was er macht. Und dann ist natürlich ganz klar dort der Drang, um auch ein Teamleader zu werden. Und dann vielleicht dann etwas schnell, um dorthin zu kommen, ist gross. Und das andere, was natürlich vielleicht auch der Konak auch sagt, ist das Geld allgemein im Sport. Also wenn ich sehe, wie viel das Olympische Komitee verdient, wie teilweise die Funktionäre reisen, in was für Hotels hier residieren oder bei gewissen Sportverbänden, bei FIFA hat man das gesehen. Das ist natürlich schon etwas, was dann nicht gut ankommt beim Volk, das sagt, ja, das geht natürlich so nicht. Und ich denke, dort muss man schauen, dass zum Beispiel das IOC wieder ein bisschen mehr zurückkommt, mehr wieder auf den Boden kommt vom Sport.
Also jetzt haben wir die andere Schiene von den Funktionären. Kommen wir jetzt drauf. Vorher haben wir die Sportler angeschaut, jetzt geht es den Funktionären. Dann fragen wir doch, Herr Schneck, in was für einem Hotel wohnt ihr?
Ja genau, ich habe gedacht, dass das kommt.
Wie viele Sterne hat es?
Ich weiß es nicht, ich habe nichts angeschrieben gesehen. Also es ist ein gutes Hotel, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein 3-4-Sterne-Hotel, wo ich bin. Die IOC-Mitglieder sind nebendran, das ist, glaube ich, ein ähnliches Hotel, ein bisschen besser. Aber tatsächlich ist es natürlich schon so, dass wir einerseits den Ruf haben und dass wir auch in der Vergangenheit auch, aber sicher teilweise immer noch, dass wir da hier in den höchsten, also in ein paar wenigen, muss ich auch sagen, Sportverbände, glaube ich, aber denke jetzt da vor allem auch vielleicht das IOC, aber auch eine FIFA, dass man sich gut hat lassen kann. Dort hat aber schon auch der Wind gekehrt, grundsätzlich, finde ich. Also man ist sich sehr bewusst, jetzt so, sei das, wenn man über die Vergabe von Spielen redet und so weiter, dass man da hier eine sehr viel höhere Sensibilität inzwischen hat, also dass man die Annehmlichkeiten, dass man die auch stark runterfährt. Aber tatsächlich ist natürlich viel Geld im Spiel bei diesen kommerziellen Anlässen auch teilweise, also eben bei den erfolgreichen Anlässen, wo es um viel Geld geht. Und das ist sicher etwas, wo im Image vom Sport auch nicht gut tut.
Also ist das etwas, wo ihr jetzt bei SIS Olympic drauf schaut? Also zum Beispiel, wo ihr euch trefft, was ihr für Sitzungen macht, wenn ihr Retreten macht etc. Schaut man wirklich drauf, wo man hergeht, zum Beispiel was für Hotel? Oder dass man einfach, weil man weiss, man ist unter Beobachtung?
Ja, also extrem sogar. Oder? Also, das erste Mal sind unsere Geldgeber, primär sind das die Lotterien, die von den Kantonen eigentlich gesteuert werden und auf der anderen Seite der Bund. Und da müssen wir sehr genau Rechenschaft ablegen, wie dass wir das Geld einsetzen, werden auch kontrolliert. Und das finde ich auch richtig. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Druck von Seiten der Verbände, von den Sportverbänden, die richtige Erwartungshaltung haben, dass möglichst viel von dem Geld, das wir bekommen, tatsächlich auch an die Verbände und also quasi in den Sport hineingeht.
Gut, also da ist man mittlerweile auch sensibilisiert. Es ist vielleicht nicht mehr so wie vor irgendwie 10 Jahren, wo einfach das quasi nicht gross in der Diskussion war. Karin Rüffli, online, da gibt es zu dieser Thematik auch etwas zu sagen.
Ja, das Geld, das scheint die Leute auch zu beschäftigen. Zumindest Hans-Rudolf Eggimann. Die Olympischen Spiele haben für ihn schon lange den Glanz verloren. Da sind riesige Geldsummen im Spiel und das Ganze wird immer pompöser und grösser.
Stimmt das? Wird es immer pompöser und grösser? Stimmt das?
Ja, also jetzt hier im Fall von Südkorea nicht. Da hat man, aus meiner Sicht, hat man da hier für vernünftige Spiele jetzt organisiert. Man hat zum Beispiel auch verzichtet darauf, unnötige zusätzliche Hotel oder Unterkünfte zu bauen. Da hier, man hat etwas mehr gemacht, aber nicht viel. Was dazu führt, dass wir rechte Engpässe haben hier oben in Sachen Unterkunft, dass viele Leute auch von Seoul her runterkommen müssen. Man hat wenig neue Infrastrukturen müssen bauen, hat aber sicher auch bauen. Und von dem her ist jetzt sicher, Korea ist ein Schritt in die vernünftige, die richtige Richtung gewesen. Wobei jetzt sicher das Argument kommt, dass der Peking die nächsten Winterspiele wieder ganz anders werden aussehen.
Ihr habt absolut recht. Ihr könnt quasi telepathische Kräfte, weil der Herr Kamper, ist nicht so schwierig. Der Herr Kamper nämlich jetzt gerade sagt, jawohl, genau wir sagen es noch im Radio, Herr Kamper.
Ja, es ist ja so, wenn ich zum Beispiel Sochi anschaue, vor 4 Jahren, das war natürlich ein ganz grosser Missbrauch, wo man dort alles hergeklebt hat, Infrastruktur hergetan, wenn man es nicht mehr braucht, man hat nicht Rücksicht genommen auf die Umwelt. Und ich denke, dort ist sehr wichtig, dass die IOC das wieder sieht und zurückgeht. Ich denke an die Spiele Lillehammer 1994 zurück, wo eigentlich klein und fein waren. Und das ist eine Chance, die wir wieder packen könnte in Zukunft, wo wir mehr Qualität und weniger Quantität anschauen könnten.
Also Herr Kamper, vielleicht sogar die IOC 2016.
Ja, das wäre eine Chance.
Also quasi wie Lillehammer als Vorbild nehmen für
das
sie.
Das wäre eine Chance. Also wenn man das stattbringt, dass man die Kandidatur, die man jetzt hat, die man nicht vernünftig anschauen, durchbringt, dass man das IOC überzeugen kann, dann sehe ich das schon als eine Chance. Und die IOC hat ja so eine olympische Agenda gemacht, 2020, wo sie ganz klar drin sagen, sie wollen mehr Nachhaltigkeit. Und das wäre jetzt eine Tat bei uns, die man anstellen könnte.
Also zum Beispiel nicht mehr so viel Luxushotel drin
ja,
haben.
Oder
das
oder hat zum Beispiel,
drin gehört,
ja,
oder?
Oder zum Beispiel die ganze Infrastruktur mit wahnsinnigen Bauten herstellen, wie in Seoul, in Pyeongchang, wo man auch nicht mehr braucht. Das ist schwierig.
Jetzt habe ich hier das Telefon, das blinkt, Karin Rüffli, die sich online melden will. Jetzt weiss ich fast nicht, wo weitergeht. Kurz online, Karin Rüffli.
Genau, noch einmal der Hans-Rudolf Eggimann. Er stört sich nämlich weniger am Doping als an den Eingriff in der Natur für 2 Wochen Spektakel. Und jetzt will noch die Schweiz quasi auf den Zug aufspringen. Für das will der Bund Milliarden freigeben, aber für die sozial Schwachen hat man kein Geld übrig.
Gut, dort ist die ganze Finanzierung, wo eine komplizierte Sache ist. Der Bund oder der Bundesrat, der gesagt hat, jawohl, wir nehmen viel Geld in die Hände für Sion 2026, wenn das kommt, da sind wir parat. Heute hat eine Kommission vom Walliser Kantonsparlament gesagt, ja, wir sind bereit oder wir empfehlen, 100 Millionen Franken zu sprechen für gewisse Ausbauten in Gran Montana oder Viest zum Beispiel, hat es dem Kantonsparlament vom Wallis empfohlen, dort zu diesen 100 Millionen Franken Ja zu sagen. Gut, kurzes Fenster. Jetzt, Peter Arnold aus Dübendorf ist ein Hörer, der, glaube ich, schon recht lang wartet. Guten Abend. An Peter, das ist eine Frau Peter. Ja, guten Abend, Frau Peter.
Ja, guten Abend.
Tut mir leid.
Genau. Ja, macht doch nichts. Ja, das ist nicht so tragisch. Also, mein Anliegen ist, ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Ihr seid jetzt schon beim Finanziellen. Dazu
das macht
hätte ich auch etwas sagen. Aber ich gehe jetzt zurück auf das, worum ich angerufen habe. Und das ist, dass die nicht toppen, die sind immer im Hintertreffen. Und die doppelt sind an der Spitze. Und solange das so ist, ist das sowieso sehr langweilig.
Heisst das, dass ihr das Gefühl habt, alle, die gewinnen, sind doppelt?
Ja. Also in den meisten Sportarten. Ich rede jetzt nicht vom Tennis, aber auch im Fußball hat man ja herausgefunden, welche Leute doppelt sind und weiss ich, wie viel verdient haben. Und dann aber die anderen, das sind ja schließlich 11 Personen im Fußball. Also die anderen 10 kommen dann eben da 1000 Franken über im Monat oder
also
was?
Also das Enttäuschende, also, was ihr hier ansprechen.
Ja, genau. Ja.
Und das haben wir jetzt so.
Gibt man so viel Geld aus. Wissen Sie, man hat ja das schon bei der FIFA gesehen. Ist doch bei der FIFA genauso gewesen.
Also ihr stört euch, Frau Peter, daran, dass viel Geld in dieser ganzen Geschichte ist und dass es aber auch viele Sportler gibt, die einfach sehr, sehr enttäuscht sind, weil sie quasi nie an die Spitze kommen, weil sie nicht getoppt haben. Es hat eine steile Falte auf der Stirn vom Herrn Kamper, vom Doktor Chemiker Herr Kamper.
Ja, Frau Peter, das ist sicher in gewissen Sportarten gut und recht, was Sie sagen. Vor allem dann in den Austauschsportarten in den 90er Jahren, wo man das Blutbildungsmittel Epoca hat und nicht nachweisen konnte. Und dann waren eigentlich fast alle Austauschsportarten versucht und dann haben Leute gewonnen, zum Beispiel im Langlauf von Spanien und von Italien, wo eigentlich nicht Langlaufländer sind. Und durch die jetzigen Methoden, das nachzuweisen, auch Blutpässe, hat man eigentlich die grossen Doppel rausgebracht. Und jetzt sieht man nicht, dass ganz andere Leute an der Spitze sind. Also ich persönlich bin überzeugt, man kann Spezialleistungen machen ohne
ja,
Doping.
Ja, das ist der Roger Schnecki bei draussen.
Und ich bin auch überzeugt, dass man aber nicht in allen Sportarten...
Nein, ich höre gar nicht mehr.
Moment, schnell, jetzt hören wir...
Ich muss End of Call drücken, dass Sie mich noch einmal anwählen
können. Lustigerweise hören wir jetzt den Herrn Schnecki reden. Er redet, glaube ich, mit unserem Techniker. Aber wir hören ihn, Uli. Okay, gut. Einfach, dass du ihm sagst am Telefon, der sollte jetzt eine lustige Situation sehen. Unser Techniker Uli Karlen telefoniert mit Südkorea. Der Roger Schneck gehört uns nicht, aber wahrscheinlich hören wir ihn im Hintergrund reden. So ist das. Das ist eine komplizierte Welt. Gut, wir fahren einfach weiter, genau. Herr Kamper.
Eben, Frau Peter, nochmal. Ich bin persönlich überzeugt, dass man heute Spitzenleistungen machen kann, ohne Doping, wenn man sich gut vorbereitet. Wenn man gewisse Sportler heute sieht, wie sie sich langfristig vorbereitet, nicht zu schnell zu viel wollen und dann langsam die Spitze aufkommt und eine konstante Leistung hat, dann ist das ein gutes Zeichen, dass man nicht Doping braucht. Wir haben durch die neue Analytik,
ja, die wir... Es ist einfach, was Sie sagen, das ist sehr logisch, aber es ist noch nicht glaubwürdig.
Ja, das ist eben das, was der Sport ein bisschen zu wenig gemacht hat, auf die Glaubwürdigkeit hinzuweisen. Und das habe ich vorher mal gesagt, hat, wenn auch die Sporttreibenden, die Sportlerinnen und Sportler selber würden sagen, ich will das nicht, ich kämpfe dafür, dann würde das die Leute einfach mehr hören, wird so glaubwürdiger werden.
Merci vielmals. Ich beende die Runde hier. Beenden. Danke vielmals, Frau Peter. Habt ihr so lange gewartet und euch hier zu Wort gemeldet. Und ich gehe gerade weiter zum Urs Schneider aus Betterkinden. Er wartet nämlich auch schon lange. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend. Ja. Ich habe eine Frage.
Ja,
es ist
so ja
gesagt worden, dass die Analysemethoden feiner werden, dass man noch später könnte Doping nachweisen.
Das ist korrekt, ja.
Jetzt würde mich interessieren, zum Beispiel bei Medikamenten, die aber als Doping gelten, ob da Grenzwerte fest definiert sind oder Nulltoleranz herrscht, dass ein Sportler und sein Arzt auch wissen, nach so dieser Frist ist der super und darf wirklich starten, weil er ja das Medikament braucht zur Heilung.
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Und für mich ist sehr wichtig, dass die entsprechenden Ärzte und Ärztinnen und auch die Sportler aufgeklärt sind. Wir haben zum Beispiel eine App oder eine Website, wo man bei uns in der Schweiz jedes Medikament anwählen kann. Und man sieht, das ist erlaubt. Das ist zum Beispiel im Training verboten oder ist im Wettkampf verboten. Und das hilft sehr gerne. Also jeder Dopingfall, den man so verhindert, ist für mich ein voller Erfolg. Es gibt Medikamente, die immer verboten sind. Die darf man auch im Training nicht nehmen. Und es gibt Medikamente, die nur am Wettkampf verboten sind, zum Beispiel Erkältungsmittel. Und dort haben wir klare Regeln. Und dass man dort eine längere Zeit, zum Beispiel 2 Tage, wartet und dann absetzt und nachher kann ohne Problem starten.
Merci vielmals, Herr Schneider aus Betterkinden, dass Sie angerufen haben. Ich muss schnell hören. Herr Schneck, seid ihr wieder bei uns?
Ich bin wieder da, ja.
Perfekt, gut. Ihr habt gehört, in der Zwischenzeit sind wir wieder beim Doping gelandet. Das ist etwas, ja, was einfach alle extrem beschäftigt. Wir haben Fragen, die über online sein kommen. Bitte, Karin.
Der Jürg Eisenschmidt, er ärgert sich über die asthmakranken norwegischen Langläufer. Warum werden da nicht endlich eingegriffen? Er fragt auch, was da all die Anti-Doping-Bemühungen nützen, wenn so offensichtlich beschissen wird.
Gut, er spricht etwas an, das man konnte lesen, das ursprünglich vom norwegischen Staatsfernsehen oder öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommt, wo es geheißen hat, die Norweger, ungefähr 120 Nasen, die haben 6'000 Dosen Asthma-Mittel mitgenommen, die zu bloß. Da könnt ihr uns sicher sagen, sind das lauter Asthmatiker? Sie haben es ein bisschen schwer, die Norweger.
Also das ist eine ganz wichtige und komplexe Frage. Asthma ist eigentlich, tritt vielfach auf, wenn man in kalten Bedingungen oder zum Beispiel bei Triathlon und beim Wasser trainiert, in diesen hohen Intensitäten, dann tut man fast automatisch ein Leistungsasthma entwickeln. Und um das zu verhindern, kann man dann erlaubte Medikamente nehmen. Das heisst aber nicht, dass wenn man sie in erlaubten Grenzen nimmt, dass die Leistung steigend sind. Die verhindern einfach den Asthmaanfall. Also das, was man sieht, vor allem bei Langlauf, das ist eigentlich fast zwangsläufig, wenn man auf solch hohem Niveau trainiert, dass man ein Leistungsasthma entwickelt. Und wenn ich als Gesunder das Asthma mitnehme in diesen Dosen, dann nützt es mir gar nichts, weil es geht nicht mehr Bronchien auf, ich kann nicht mehr schnaufen. Also das ist eigentlich ein Märchen, oder man sagt, ja, mit dem Asthma-Mittel wird man immer besser. Man verhindert einfach einen Krankheitsanfall. Und dass es eben vor allem Spitzensportler betrifft und Sportarten in kalten Disziplinen, ist eigentlich zwangsläufig, weil es eine sehr starke Belastung für die Lungen und Bronchien gibt.
Also das ist die Erklärung für die 6'000 Dosen, das sind etwa ja 50 Stifte.
Wir hatten natürlich im Norwegen mal einen Fall gehabt, wo sie es falsch angewendet haben und bewusst zu viel genommen. Das ist aber aufgeflogen, das hat man nachher gestraft.
Gut, soviel zu den Medikamenten. Roger Schneck, meine Frage ist, und der Glanz der Olympischen Spiele, erlebt ihr den in Südkorea? Einfach, dass quasi, es geht ja so um den Spirit, den olympischen Spirit, wo ja eigentlich alle Athleten wollen eigentlich an die Olympischen Spiele gehen. Merkt ihr das dort? Die Freude? Also,
ja, sehr. Also sowieso unter den Athleten, sowieso, das ist gar keine Frage. Also einerseits erlebt man das extrem gut im House of Switzerland, wo, wenn zum Beispiel jetzt die Medaille 4 von Mixed Girling und das ist das ganze Team aus Beispiel von der Frauen Eishockey ist dort gewesen und hat sich mit ihnen gefreut gehabt. Oder wenn ich zurück daran denke jetzt an das Snowboard in der Halfpipe, dort hier der Event, das ist wo der Sean White gewonnen hat mit der Dramaturgie und das ist wirklich das ganze Stadion und auch alle Athleten, glaube ich, von allen Nationen, Betreuer und so weiter, haben sich eigentlich gefreut über an diesem Anlass und das ist wirklich so das Get-Together und sich eben treffen über die Nationen, wenn man da zuschaut und alle haben sie irgendwelche Nationenjacken dort und das ist schon, also der Olympic Spirit, bin ich trotz allem überzeugt, dass der wirklich sehr gut lebt und dass man das da hier enorm auch spürt.
Online, Karin Rüffel, hat jemand zu dem etwas zu sagen, zu dem ja, Spirit, get together?
Ich denke, der Kommentar von Rudi Huber könnte da gerade dazu passen. Es sei immer wieder emotional, wenn bei diversen Siegerehrungen die Nationalhymne läuft. Das sei sicher ein Höhepunkt für jeden Sportler. Aber der Rudi Huber ist sich manchmal nicht sicher, ob er bei den Sportlern Freude oder Gewissensbisstränen sieht. Wie auch immer, schreibt er auf srf1.ch. Der Rudi Huber glaubt an eine gewisse Fairness. The sport must go on.
The sport must go on. Muss er? Mhm. Herr Schneck, muss er?
Ja, müssen. Ich glaube einfach, dass es einen grossen Mehrwert an eine Gesellschaft bringt. Oder auch das Wir-Gefühl, wenn eine Fußballnationalmannschaft die WM kann fahren kann oder eben der Roger Federer irgendwie einen Grand Slam-Titel gewinnt oder der Beat Feuz die Lauberhorn-Abfahrt. Das sind doch Emotionen, die glaube ich, nur der Sport in dieser Form und so breit kann auslösen kann. Und darum tut es, glaube ich, eben an einer Gesellschaft gut. Und das ist vielleicht auch mit das Problem, oder? Dass eben viele Staaten auch erkannt haben, dass der Sport eigentlich auch aus Mittel gebraucht oder auch eben vielleicht missbraucht kann werden, für eine gewisse Stärke zu demonstrieren. Und entsprechend eben attraktiv ist es auch, für in ein System zu investieren. Wobei, ich möchte vielleicht auch noch anfügen, eigentlich noch, was ich noch interessant fand, ja, im Vorfeld zu Rio, zu den Sommerspielen, habe ich mich getroffen mit dem chinesischen Generalsekretär vom Olympischen Komitee. Und die haben klar jetzt eine Haltung gesagt, ja, ob sie jetzt irgendwie 5 oder 6 Medaillen mehr oder weniger gewinnen, ist nicht entscheidend für sie. Aber ganz, ganz wichtig ist für sie, dass sie möglichst keine Dopingfälle mehr haben. Es geht eben auch da um einen Nationalstolz, nicht nur um Leistung, sondern auch um Gesichtsverlust, respektive, dass man eben nicht mehr will, oder muss so eine Nation eben nachher, dass man immer wieder mit Doping in Verbindung gebracht wird. Ja, und eigentlich, dass man, sie haben scheinbar grosse Probleme in der ganzen Region und anscheinend ist die ganze Region bis heute ist die ausgeschlossen von sämtlichen nationalen und internationalen Titelkämpfen, bis sie wieder den Nachweis erstellen können, dass dort hier das wieder möglichst sauber läuft.
Herr Kamper.
Ja, das ist ein ganz gutes Argument. Also ich persönlich bin ganz klar der Meinung, der Sport wahnsinnige Emotionen weckt. Also der ganze Leben durch den Sport macht, bin ich gut gewesen. Ich bin nie Nationalmannschaft oder so gewesen, aber für mich ist Sport sehr wichtig. Und dass das eben missbraucht wurde, hat man gesehen bei Russland, wo einfach nichts gekannt hat und einfach alles hergeklotzt hat in Sochi, ein Staatsdoping-System aufgebaut hat. Es gibt aber andere Beispiele, zum Beispiel London oder jetzt Tokio 2020, wo sie ganz klare neben Programm haben, die sagen, sie wollen dort den Sport gesamthaft fördern. Also ein ganzes Förderungsprogramm, breiter Sport, dass die ganze Nation mitfiebert und etwas von diesen Spielen hat. Und das ist natürlich ein grosser Vorteil, wenn man ein olympisches Spiel hat, dass man ein paar Jahre vorher vorbereiten kann, um dann dort parat zu sein, dass mehr Sport getrieben wird. Und das ist eine grosse Investition in die Gesundheit von einem solchen Volk.
Herr Schneck, das würdet ihr wahrscheinlich DLG unterschreiben.
Absolut. Also ich bin dann leider bei der Sion 26-Diskussion, bin ich rausgefallen, habe ich können
wir haben es ganz kurz gestreift. Ich kann es schnell sagen, wir haben es kurz gestreift, weil das eigentlich eine eigene Sendung ist, weil es ganz viele Leute gibt, die sagen, das wollen wir nicht. Das ist zu wenig nachhaltig, es kostet zu viel. Was wollen wir hier in der Schweiz mit solchen Spielen? Andere, die sagen, es ist eine tolle Chance. Oder? Also okay. Wir haben im Herbst eine ganze Sendung zu dieser Thematik gemacht. Sagen noch einen Satz dazu.
Ja, oder Olympische Spiele, ist für eine, es darf nicht um die zwei Wochen gehen, oder? Und da lohnt es sich tatsächlich nicht, wenn es einfach um zwei Wochen Sportevent geht. So Olympische Spiele müssen aus unserer Sicht als 15-20-jähriges Entwicklungsprogramm sein. Und zwar nicht nur für den Sport, sondern für das Land sollte die Chance nutzen, für die ganz vielen Bereiche, gerade im Jugendbereich. Das ist vielleicht eine Chance für Kulturschaffende oder für Wissenschaftler und so weiter. Oder das braucht ein Programm für vor allem junge Talente aus unserer Sicht, oder wie dass man die Spiele nutzen kann als Motor, für eigentlich die Schweiz wieder in vielen Bereichen einen Schritt weiterzubringen. Aber eben, bin ich einverstanden, es darf nicht um die zwei Wochen gehen, und es ist, in der Schweiz sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich praktisch alles an Infrastruktur schon bestehend haben, und das, was wir nicht haben, kann man im Prinzip auch im Ausland machen, so dass wir bin ich fest überzeugt, dass wir auch nachhaltige Spiele in der Schweiz organisieren könnten, und hoffen, dass sowohl die Bevölkerung wie auch die Politik uns, aber auch dem IOC, die Chance gibt, eben den Sion 26 zu wählen.
Herr Schneck, das habt ihr jetzt sehr schön gesagt. Weil der Herr Kamber ist eigentlich auch eurer Meinung. Und weil wir ja nicht einfach à fond über das Sion 26 können reden können, fehlen jetzt hier Kritiker, die natürlich ganz klar würden sagen, es gibt ganz viele Gründe, die nicht für eine Olympiakandidatur hier in der Schweiz sprechen. Also immer, wenn man abgestimmt hat in den letzten Jahren, sei es jetzt im Winterland etc., die Spiele sind immer durchgefallen. Man probiert jetzt, dass man um die Abstimmung umkommt, vielleicht gibt es allenfalls Referenden etc. Das ist sicher ganz eine lange Thematik, die uns noch lange wird beschäftigen.
Ja, ich bin irgendwie absolut wieder rausgefallen. Auch jetzt mit sind wir reden, oder?
Nein, wir haben euch tiptop gehört. Ich sage hier, merci vielmals. Sion 2026 wird uns sicher weiter beschäftigen. Und jetzt wünsche ich euch, Herr Schneck, gut schlafen. Jetzt geht es ja gegen die 5. Morgen, ihr könnt endlich ins Bett gehen. Merci vielmals, Herr Kamber, seid ihr hier nach Zürich gekommen. Und alle die, die Olympia-freudig weiter Fernsehen schauen wollen, das sind allen gegönnt hier. Merci vielmals. Danke.
Merci.
SRF 1 Forum.
Unsere Diskussionssendung Forum.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.